Neulich sah ich vor einem Spätkauf Ecke Bürgner und Reuterstraße, wie ein Dackel die Nerven verlor. Er stand möglicherweise noch gar nicht so lange zum Warten angeleint da, aber augenscheinlich war nun der Moment gekommen, an dem das alles nicht mehr zum Aushalten war. Selten war ein so erbarmungswürdiges Winseln und Fiepen und so ein verzweifeltes Bellen zu hören wie von diesem Dackel, der mir noch ganz jung vorkam. Ich beobachtete von der anderen Straßenseite, wie es nun mit seinem Ausnahmezustand weitergehen würde. Es dauerte gar nicht lang. Der Besitzer kam aus dem Kiosk, der Dackel sprang wie außer sich an ihm hoch und dann gingen sie weiter, als sei nichts gewesen. Die Kulturwissenschaftlerin und Essayistin Hanna Engelmeier hat gerade ein Buch über Trost geschrieben. Und für sie ist diese Dackelszene genau das starke Bild, das ihr am Schluss der Arbeit noch fehlte. Denn darum geht es doch beim Trost. Um den Moment, in dem das Winseln und das Heulen aufhören. Mein Name ist Kai Spanke. Ich bin in unserem Feuilleton für die Sachbücher zuständig und darf nun Hanna Engelmeier begrüßen. Hallo Frau Engelmeier.
Hallo Herr Spanke, vielen Dank für die Einladung.
Bleiben wir doch direkt mal bei dem Dackel. Sie haben die Szene beobachtet, Sie haben sich über das kraftvolle Bild gefreut und sind doch auch gleich wieder ins Grübeln geraten. Warum erschien Ihnen die Begegnung zwischen Hund und Besitzer am Ende vielleicht komplizierter als zuerst gedacht?
Naja, also vor allem, weil eigentlich mir das ein bisschen zu einfach vorkam. Also zu denken, ja, Trost ist dann das, was einen irgendwie für den Moment sozusagen beruhigt und heilt. Und dann kann man ganz einfach weitermachen, bis man eben den nächsten Winsel-, Fieb- und Heulanlass hat. Das kam mir ein bisschen zu einfach vor. Vor allem gemessen daran, was ich in den vier Kapiteln vorher, also mit viel Lektüreaufwand und reichlich Material eben untersucht hatte. Und natürlich schien mir das dann aber auch halbwegs unpassend, weil ich dachte, ja, mit wem identifiziert man sich in dieser Szene denn eigentlich? Also stellt man sich vor, man ist halt irgendwie der kleine Hund, der irgendwie ein Elend hat, das irgendwie ganz unüberwindbar scheint, es dann aber nicht ist, oder identifiziert man sich mit der Person, die ihn dann beruhigt und irgendwie halt wegführt bis zum nächsten Mal. Das war mir auf einmal alles sehr unklar. Und ich bin dann in diesem Schlusswort ja auch dazu gekommen zu sagen, ja, also im Prinzip ist man in der Trostsituation, ist man sowohl Dackel als auch Halterin oder Halter von dem Tier sozusagen und muss eben diesen Effekt selbst erzeugen. Und das ist natürlich auch etwas komplizierter als so ein bisschen Kopftätscheln und weitergehen sozusagen.
Was genau ist denn eigentlich Trost?
Ja, also ich habe mich ja aus guten Gründen um eigene Definitionen in dem Buch herumgedrückt oder da rausgestohlen und mich meistens an das angelehnt, was andere dazu sagen. Und vielleicht kann man erstmal sich vortasten und sagen, dass es also eine Art von Reparatur vielleicht ist oder eine kurzfristige Heilung oder Kompensation von eben ja von Schmerzzuständen aller Art, also seien sie jetzt psychisch oder physisch oder meistens irgendwie beides zusammen. So würde ich das jetzt erstmal sagen. Und ja, aber würde auch hinzufügen, dass das Trost die Eigenschaft hat, also partikular immer was anderes zu sein. Also für jede Person, die des Trostes bedarf, ist es was ganz anderes und hat auch ganz andere Quellen. Also etwas, was sie vielleicht trösten mag, kann bei mir völlig wirkungslos bleiben. Und deshalb ist es also auch schwierig, das in dem Sinne festzuzurren. Mhm.
Wie haben Sie denn diese Balance zwischen Subjektivität und nüchterner Feststellung irgendwie hingekriegt in Ihrem Buch?
Ja, das ganze Buch ist ja eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass ich versucht habe, mit, sagen wir mal, Brucheffekten zu arbeiten, also mit der Konfrontation von Materialien, die einem erstmal ziemlich heterogen erscheinen. Also es gibt im Prinzip in jedem Kapitel eine Quelle oder ein Material oder eine Auseinandersetzung mit einer Autorin oder einem Autor, die also sehr bekannt ist oder die sehr bekannt sind oder teilweise sogar auch kanonisch sind. Und dann habe ich eigentlich in allen Fällen eine andere Position, sage ich jetzt mal, ein anderes Material genommen und es damit in Beziehung gesetzt und habe diese Beziehung eigentlich immer über persönliche Assoziationen hergestellt und eben damit versucht, jetzt ein Verfahren auch kulturwissenschaftlicher oder auch literaturwissenschaftlicher oder medientheoretischer Auseinandersetzung mit eben dem Einsatz von Subjektivierung eben zusammenzubringen. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ich habe zum Beispiel im zweiten Kapitel des Buches mich sehr ausführlich mit einer Tonaufnahme auseinandergesetzt, die 2005 entstanden ist bei einer Rede, die der amerikanische Autor David Foster Wallace gehalten hat. Also eine Rede vor Absolventinnen und Absolventen eines Liberal Arts Colleges in den USA. Und diese Rede ist sehr bekannt, die Tonaufnahme vielleicht etwas weniger, wobei die auch viel geklickt wird, wenn man YouTube glauben möchte. Und dieses Material habe ich jetzt mit einerseits Erinnerungen verbunden, die ich daran habe, diese Aufnahme zu hören oder mir dieses Video anzuschauen. Und gleichzeitig ist es angereichert mit Überlegungen zur Medientheorie der Stimme und was das eben damit macht, wenn man das alles weiß, aber trotzdem eben vielleicht einen ganz anderen Effekt verspürt, wenn man das hört. Und gleichzeitig habe ich also versucht, die Subjektivierung dieser Quelle dadurch zu erreichen, dass ich über ein Hörspiel geschrieben habe, das ich als Kind sehr häufig gehört habe, nämlich die Hörspielversion des Disney-Films Aristocats. Und man hat dann dabei also zwei Texte, ja auch erstmal, also den Hörspieltext und den Redentext, die an sich nichts miteinander zu tun haben, nur dass die sich in einem bestimmten Moment sozusagen in meiner Erinnerung oder in meiner Reflexion verschränken. Und ich habe also versucht, diese Verschränkung so nachvollziehbar wie möglich zu machen. Und das geschieht im Text selbst, eben einerseits durch bestimmte Verweisstrukturen. Also ich arbeite ja teilweise auch mit Fußnoten oder auch längeren Anmerkungen. Und das hat aber auch was mit meinem Versuch zu tun, meine Abschweifung, die es durchaus auch gibt, also eben nachvollziehbar zu machen und möglichst gut zu erklären, wie ich also von einem Gedanken zum anderen komme. Denn anders als jetzt bei einer, sagen wir auch, wissenschaftlichen Argumentation, ergibt sich nicht ein Argument immer unbedingt aus dem anderen, sondern entsteht teilweise auch intuitiv oder eben durch Assoziationen.
Vielleicht kann man das mal sagen. Also Ihr Buch ist ja in der Tat sehr kontrastreich und auch sehr assoziativ. Sie schreiben über den Leutnant Franz Xaver Kapus, der Dichter werden wollte, und Rainer Maria Rilke. Sie schreiben über die amerikanische Autorin Cheryl Strayed, die auf der Webseite The Rumpus die Ratgeberkolumne Dear Sugar verantwortet hat. Sie schreiben über die gerade erwähnte Tonaufnahme von David Foster Wallace. Sie schreiben über das Gebet und den Katholizismus. Sie schreiben über die Aristocats. Sie schreiben über das Grab der Sängerin Nico in Berlin. Sie schreiben über die heilige Johanna. Sie schreiben auch über Adorno und Speiseeis. Diese Mischung so hinzukriegen, wie Sie das hingekriegt haben, war das für Sie ein Wagnis oder war das ganz selbstverständlich?
Nee, das war schon auch ein Wagnis und es war auch sehr, sehr schwierig, also weil eben mir unklar war, ob das funktionieren würde. Ich habe vorher ja durchaus auch schon andere Texte veröffentlicht und schreibe also auch sozusagen normalwissenschaftliche Aufsätze und Bücher und so weiter. Und ich hatte jetzt so auf kürzeren Strecken in Essays durchaus auch mit solchen Verfahren wie in diesem Buch rumprobiert, aber das noch nie eben sozusagen auf so einer langen Strecke und mit also 4 Kapiteln zu einem Thema ausprobiert. Und ich habe eigentlich, bis das Buch rausgekommen ist, nicht gewusst, ob das funktioniert und weiß es jetzt manchmal auch noch nicht. Also die Reaktionen oder dass wir hier heute so miteinander darüber sprechen können, zeigen mir dann schon, dass auch andere Leute was damit anfangen können. Aber ich wusste es nicht. Also, denn mein Versuch war vor allem, also durch das Erzeugen auch einer ja eben eher literarisch überformten Erzählstimme eben eben möglichst viel Disparates zusammenzuhalten. Ja, also das ist ja ein Verfahren, das also für Fiktion eigentlich relativ normal ist. Und nun kann man ja auch sagen, dass Essays eben auch literarische Texte sind. Das würde ich auch hier in Anschlag bringen. Trotzdem habe ich jetzt mit eben auch allen möglichen Verfahren gearbeitet, die jetzt nicht nur für Literatur typisch sind. Und mir hat das selbst sehr eingeleuchtet, weil das eben alles Verfahren sind, die in meiner Arbeit dauernd vorkommen und mit denen ich immer viel zu tun habe. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das für andere auch so ist. Und mich hat dann natürlich auch bestärkt, dass der Verlag an das Buch geglaubt hat. Und ich hatte ja auch also ein tolles Lektorat und so weiter. Also es gab irgendwie schon einige Instanzen auch, die gesagt haben, ja, mach. Aber also ich glaube, ich musste mich dann einfach irgendwann darauf verlassen, dass andere das gesagt haben, dass das schon gehen wird, weil ich selbst nicht so genau wusste. Ja.
Hatten Sie Bedenken, dass der Name Ihres Buchs, das heißt ganz einfach Trost, so Ratgeber-Assoziationen wecken könnte? Oder dass die Kategorie Trost ein bisschen in genau der Ecke kauert, in der sich das schlechte Gewissen der Kunst auch in Form von Camp oder Kitsch breit macht? Immerhin ist Trost ja oft eine Form der Ablenkung von einem Übel, das selbst aber gar nicht aus der Welt geschafft ist.
Ja, also ich hatte bei dem Titel an sich schon sehr große Bedenken, also weil ich mich gefürchtet habe, eben sozusagen im falschen Buchregal zu landen, also so im Bereich Selbsthilfe oder Ähnliches noch dazu, weil es ja auch einen Untertitel gibt, der so 4 Übungen heißt, sehr gut geholfen dagegen hat wahrscheinlich die Covergestaltung, die von Judith Schalansky ist, die also finde ich das Anliegen des Buches sehr gut verstanden hat und also ein abstraktes Farbfeld gewählt hat, das also vieles öffnet und das repräsentiert meiner Meinung nach auch ganz gut, was mein Anliegen ist. Ist letztes Jahr zur gleichen Zeit ja auch ein Buch namens Trost von Thea Dorn erschienen, was mich dann auch etwas erschrocken hat, weil ich vorher so nichts darüber wusste und ja, selbst also nicht den Eindruck hatte, dass Verwechslungsgefahr besteht. Und es ist natürlich auch generell so, dass das Thema Trost jetzt in der Literaturwissenschaft selbst zuletzt nicht besonders präsent gewesen ist, also zumindest nicht in derjenigen, die sich mit moderner Literatur oder gar zeitgenössischer Literatur beschäftigt hat, was einerseits daran liegt, dass es sich eben um, wie ich eben schon sagte, um halt sein extrem subjektives Gefühl handelt und man eben alle möglichen Probleme dabei hat, überhaupt Quellen dafür zu finden und dann auch noch die jetzt intersubjektiv irgendwie festzuklopfen. Und ich habe aber letztlich gedacht, dass ich mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die in dem Buch ja auch immer wieder adressiert werden, irgendwie frontal umgehen muss. Und deswegen also zumindest im Titel schon ganz klar irgendwie sagen muss, worum es denn gehen soll, weil ich davon nach wie vor überzeugt bin, dass es diesen Trosteffekt gibt in Lektüre, aber auch eben in allen möglichen anderen Formen von ästhetischer Erfahrung. Und deswegen dachte ich, dass ich wohl dazu stehen muss. und war dann letztlich auch ganz zufrieden damit, dass ich beim Verlag auch damit durchkam, diesen Titel zu wählen. Ich hatte damit nicht unbedingt gerechnet, dass der bleiben könnte. Aber so
Sie haben
war es.
gerade noch den Untertitel erwähnt,
Ja,
vier Übungen.
ja.
Was ist damit genau gemeint?
Ja, also das ist sozusagen das, wo ich immer am liebsten höre, was denn jetzt auch Leserinnen und Leser darunter verstehen, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Also für mich persönlich ist es so gewesen, dass ich damit einerseits den Gattungsnamen auch ein bisschen einholen wollte, des Essays und des Versuchs, gleichzeitig aber auch hat die Übung an sich ja auch den Charakter, wiederholt zu werden in der Regel. Also man übt ja eine Sache meistens nicht nur einmal, sondern 5 bis 500 Mal oder so, bis man sie gut kann. Und die Frage nach Wiederholung, nach wiederholtem Anschauen, Anhören und auch wiederholter Lektüre spielt in dem Buch auch eine gewisse Rolle, weil ich also denke, dass sich Trost auch oft einstellt durch so eine Art Wiedererkennungseffekt, wenn man also sich was ganz oft durchgelesen hat oder geht ja auch in einem Kapitel auch um eher lyrische Texte, wo man sich irgendwas sehr oft vorgesagt hat, zum Beispiel. Und das ist damit ebenso adressiert wie auch der Charakter der geistigen Exerzitien, ja, die also ein Thema jetzt bei beispielsweise eben Ignatius von Loyola sind, der hier jetzt nicht vorkommt, aber der für mich in der Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig gewesen ist. Also die sozusagen geistig-spirituelle Auseinandersetzung mit einem Thema, mit dem Ziel, eben eine, ja, zumindest erstmal Erleichterung sich zu verschaffen. Und all diese Punkte sind aufgehoben in dem Begriff der Übung für mich. Und gleichzeitig ist es aber auch so gewesen, dass mal eine Kollegin von mir, die so Teile des Textes gelesen hatte, gesagt hat, ja, für sie sei das eher so, dass das Lesen davon für sie auch eine Übung gewesen sei, sei eine Einübung darin, sich eben der Denkweise, die ich in dem Text vorstelle, irgendwie, ja, also da irgendwie ranzukommen und das einzuüben, diese Art von Lektüre. Und daran hatte ich überhaupt nicht gedacht, fand das aber auch einen schönen Gedanken und dachte, ja, gut, also ist offenbar etwas, was auch irgendwie was öffnet und ein Begriff, den dann jeder selbst anfüllen kann.
Vielleicht machen wir das einmal ganz konkret für Sie. Sie haben ja die Rede This is Water von David Foster Wallace schon erwähnt. Und Sie haben diese Rede auf Ihrem Telefon und auch auf anderen Speichermedien gespeichert gehabt. Und da hat sich bei Ihnen eine, so lese ich das jedenfalls heraus, quasi Obsession entwickelt. Und Sie haben das immer wieder gehört, so weit, bis Sie es auswendig konnten. Bei welchen Gelegenheiten haben Sie Foster Wallace konsultiert?
Ja, eigentlich immer bei Zuständen größerer Nervosität und Anspannung oder Mischung aus all dem, kummervoll überformt sozusagen. Das sind ja Zustände, die einer so in allen möglichen Situationen überfallen können, meistens dann, wenn man das überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ich habe das gehört, wann immer es irgendwie überhaupt zulässig oder möglich war, über Kopfhörer dann diesen Text zu mir zu nehmen, sozusagen. Und einmal eben auch, das habe ich in dem Kapitel auch kurz beschrieben, zum Beispiel in einem Transferbus zum Flughafen und dann durch den Flughafen zum Gate sprintend, weil ich spät dran war sozusagen, und irgendwie mich nicht davon lösen konnte oder wollte. Ich kann das überhaupt nicht sagen, also in welchen Situationen das konkret so gewesen ist, aber auf jeden Fall auf jeden Fall sehr, sehr häufig, bis es mir dann irgendwann aber auch, also wahrscheinlich auch durch die genaue Auseinandersetzung damit im Buch dann auch nochmal übergeworden ist. Also mittlerweile, also weiß ich gar nicht mehr, wo ich die Datei habe. Also sicherlich im Ordner, in dem ich alle Dateien abgelegt habe, die mit dem Buch was zu tun haben. Aber auf meinem Telefon findet sich diese MP4-Datei jetzt im Moment nicht mehr. Ja.
Sie kannten ja irgendwann jedes Wort dieser Rede. Wurde der Inhalt dann abgelöst quasi beim Hören von so Präsenzeffekten wie so vorreflexive Dinge wie die Stimme oder die Phrasierung und so weiter?
Ja, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also es ist ja auch durchaus vergleichbar mit der Art und Weise, wie teilweise Popsongs gehört werden, ja, also die also immer und immer wieder dann abgenudelt werden, um irgendwie den ja auch den schnell konsumierbaren Effekt und Affekt, den die also anbieten können, sich irgendwie reinzuschieben sozusagen. Und ich glaube, dass die meisten Tonaufnahmen von Stimmen eben in einer gewissen Weise zu so einer Art von Musik gemacht werden können. Also das, man kann sich das ja auch vorstellen, wenn man jetzt also beispielsweise einen Text hört in einer Sprache, die man überhaupt nicht beherrscht und also nicht mal raten kann, was da gerade gesprochen wird. Also ich zum Beispiel spreche überhaupt kein Finnisch und wenn ich jetzt also eine finnische Sprecherin hören würde, immer und immer wieder, würde das für mich wahrscheinlich irgendwann auch einen musikalischen Effekt haben. Und so ist es, denke ich, mit dieser Datei mir auch gegangen. Wobei natürlich ich gleichzeitig mich an einzelnen Stellen sozusagen immer wieder einklinken konnte, weil ich ja durchaus grundsätzlich wusste, was gesagt wird. Und also sozusagen aus dem Flow, der nicht wahrnimmt, was im Einzelnen jetzt da geäußert wird, eben wieder auf eine Ebene geben konnte, die halt dann reflexiv ist und wo man eben ansprechbar ist, auch dann für das ja, für das durchaus auch komplex formulierte, selbst aber nicht unbedingt vielleicht komplex seiende Argument, was Wallace ja auch vorträgt in dem Text.
Was hat Wallace denn eigentlich zu sagen, zum Thema Trost?
Ja, er spricht eigentlich ja gar nicht so sehr darüber, was einem Trost bietet, sondern seine Rede adressiert eben jetzt Studierende, die gerade ihren Abschluss gemacht haben und bereitet sie im Prinzip darauf vor, dass ihr Leben gekennzeichnet sein wird durch eine Vielzahl von alltäglichen Situationen, in denen sie müde, gelangweilt und von irgendwie so der allgemeinen Alltagszermürbung beschwert durchs Leben gehen werden und ruft sie im Prinzip dazu auf, sich davon nicht sozusagen fressen zu lassen und täuschen zu lassen, sondern letztlich weiterhin mit Aufmerksamkeit und vor allem eben Aufmerksamkeit für andere und nicht den eigenen Zustand durch die Gegend zu gehen. Also sein am ausführlichsten entfaltetes Beispiel ist das von einem Besuch im Supermarkt zur jetzt besten oder sozusagen schlechtesten Einkaufszeit, nämlich wenn alle Feierabend haben, alle genervt und müde sind und eigentlich nur wollen, dass für sie das jetzt möglichst reibungslos läuft. Und eben in solchen Situationen nicht die Nerven zu verlieren, sondern eben die Aufmerksamkeit vor allem darauf zu richten, dass eben möglicherweise andere mit noch viel schlechteren Voraussetzungen als den eigenen eben dort unterwegs sind und dadurch eben sozusagen das eigene Problem und auch das eigene Ego eben so zurechtzuschrumpfen, dass es die Möglichkeit hat, sich eben in Verbindung zu sehen zu anderen. Also im Prinzip geht es darum, dass man sich selbst weiterhin ermöglichen soll, das Gefühl von Sozialität sozusagen oder Gemeinschaft eben zu erleben in Situationen, die zumindest nicht auf den ersten Blick davon handeln. Und ich denke eigentlich, dass das was ist, was eben zu vielen Leuten spricht, also weil viele natürlich die Situation kennen. Und wenn man möchte, kann man das aber natürlich auch als ein Trost beschreiben oder eben möglicherweise auch so empfinden, zu sagen, ja, es gibt eben ein Gefühl von Aufgehobensein, das in der Außenwelt zu haben ist und nicht nur in der Innenwelt. Und dazu muss man aber eben sozusagen seine Innenwelt irgendwie mit dem Außen in Kontakt setzen und in Verbindung bringen. Und das ist, ja, ich meine, er will darauf hinaus, ja.
Nun hat David Foster Wallace ja den Vorteil, eine Lichtgestalt der jüngeren Literaturgeschichte zu sein. Würden Sie es...
Ja, mittlerweile für viele ja auch nicht mehr. Ne? Aber,
in der Tat. Würden Sie es denn auch hinbekommen, Trost aus der trivialsten Trivialliteratur zu ziehen? Ich frage deshalb, weil Sie, das müssen wir den Zuhörern einmal mitteilen, weil Sie schreiben schon als Kind, hätten Sie gelernt, Trivialliteratur zu verachten?
Ja, das ist auch so. Ich kann das nicht genau beantworten, weil also das, was man als Trivialliteratur beschreiben würde, jetzt nicht unbedingt zu meiner Lektüre gehört. Und das hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich das immer noch verachte. Im Gegenteil, ich glaube eigentlich, dass man sehr viel Handwerkszeug braucht, um eben Romane jetzt in einer bestimmten Machart zu schreiben oder eben Genre-Literatur vielleicht auch. Ich verachte das keineswegs. Es gehört nicht zu dem, was ich tatsächlich lese, aus welchen Gründen auch immer, gehört jetzt vielleicht nicht hierhin. Von daher kann ich aber natürlich nicht sagen, ob sie mich trösten würde oder nicht, weil ich sie also zu diesem Zweck nicht konsultiert habe. Aber warum nicht? Also das hängt ja vielleicht nicht nur davon ab, was eben diese Texte selber anbieten, sondern mit welcher Rezeptionshaltung man im Einzelnen da reingeht, ja, und ob man also was zu entdecken man bereit ist, ja. Also wir haben eben über die Tonaufnahme von Wallace gesprochen und die Möglichkeit, dass als Musik wahrzunehmen oder irgendwie Phrasierung auch als Ornament vielleicht zu verstehen und so eine Art von Lektüre jetzt vorzunehmen von jetzt was Trivialem, das kann ich mir vorstellen. Ich tue es eben nicht aus allen möglichen Gründen, um die sich vielleicht dann Leute aus dem Fach Soziologie eher kümmern, ja. Aber prinzipiell wäre das möglich, und es ist ja auch so, dass ich damit natürlich dann nicht alleine dastünde. Also meine Trivialliteratur ist ohnehin die Frage, ob das, was damit üblicherweise gemeint war, also weiß nicht, irgendwie Bastei-Lübbe-Romane oder sowas, ob das überhaupt noch so eine große Rolle spielt. Also die Texte, die jetzt unter so einem ähnlichen Label im Moment eher in Frage stehen, könnte ja irgendwie eher sowas wie Instagram-Poesie sein oder so. Also viele kennen ja die Autorin Rupi Kaur, die den erfolgreichsten Gedichtband aller Zeiten irgendwie veröffentlicht hat, in vielen Millionen verkauften Exemplaren. Das wäre vielleicht eher was man da heute in Anschlag bringen würde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es nicht beantworten. Für mich ist das dann aber auch nicht so entscheidend. Ja, bringt das jetzt mir persönlich was oder könnte das bei mir den und den Effekt haben? Ich glaube, dass es das grundsätzlich kann. Und darüber nachzudenken, fände ich dann erstmal wichtiger und spannend.
Wie ist es, wenn Sie nicht Trost suchen durch Bücher und Filme und eventuell Musik, sondern wenn Sie Trost spenden? Ziehen Sie die Kunst zu Rate oder schöpfen Sie aus sich heraus?
Also ich hoffe nicht, dass ich die Kunst zu Rate ziehe oder Leute, die traurig sind, mit Lyrik beschmeiße. Also zumindest nicht, wenn sie nicht darum gebeten haben. Ich weiß nicht, ich würde es eher so sehen. Der Vorteil von Literatur oder ja erzählender Literatur erstmal, jetzt von wissenschaftlicher Natur natürlich auch, aber kann man ja jetzt erstmal dabei bleiben, ist ja, dass man irgendwie alle möglichen Personen kennenlernen kann, die man sonst nie kennenlernen würde und irgendwie Zugriff auf deren Innenleben hat und von allen möglichen Situationen, extrem oder nicht so extrem, erfährt, die man selbst vielleicht noch gar nicht erlebt hat. Und dann kann man davon lernen und kann also eben auch bestimmte Zusammenhänge eben besser verstehen. Und insofern würde ich sagen, hat Literatur auch, zumindest nicht nur, aber unter anderem ja auch einen Trainingseffekt und einen Übungseffekt im im Erlernen von Verständnis für alle möglichen Dinge. Und insofern hilft die mir natürlich auch, ja. Also weil es ja oft so ist, dass Leute auch Probleme haben oder so, die für einen selber nicht nachvollziehbar sind oder Trost in Angelegenheiten brauchen, die man selber jetzt vielleicht nicht so schlimm findet oder sowas. Und dabei hilft es schon, ja.
Im letzten Kapitel Ihres Buches heißt es: Wie ist Adornos Verhältnis zu Eiscreme? Erzählen Sie doch einmal, wie am Ende eines Reflexionsprozesses diese witzige und in der völlig ausufernden Adorno-Forschungsliteratur ja fraglos stiefmütterlich behandelte Frage herausgekommen ist.
Ja, das hat eigentlich mit einer ganz bestimmten Stelle in einem Text von Adorno zu tun, den mir ein Freund serviert hat. Und zwar geht es, also den Text hat mir ein Freund serviert, und zwar geht es in diesem Text, der Kultur und Culture hat, über Adornos Erfahrungen in Amerika. Es ist mal ein Vortrag in den 50er Jahren gewesen bei einer Tagung, wo er so eben darüber gesprochen hat, wie er sich das amerikanische Kulturverständnis zurechtgelegt hat, angeeignet hat, kann man vielleicht nicht sagen. Und dabei spielt also eine Rolle, dass er sagt, ja, die Kinder dort sind vielleicht zum Teil auch verzogen oder irgendwie sowas, aber die haben immerhin die Möglichkeit, quasi jederzeit ein Eis zu essen. Und das sei doch eigentlich die vollendete Utopie, weil man sich selbst das immer gewünscht habe als Kind und die amerikanischen Kinder könnten das einfach machen. Und das findet er ganz toll. Und ich fand sozusagen die Softness auch, also die Weichheit dieser Beobachtung sehr schön und dachte, ja, worüber redet er denn da? Und das ist natürlich irgendwie auch sowas wie Comfort Food. Und dem bin ich dann nachgegangen, weil ich eben dachte, wie ist denn der Zusammenhang von Comfort Food als Metapher sozusagen für die Adorno-Rezeption in Anschlag zu bringen? Und dem habe ich dann vertraut und sozusagen die Geschichte von Eis als Comfort Food in der Bundesrepublik mit der Adorno-Rezeption zur gleichen Zeit eben verschaltet sozusagen, weil ich eben glaube, dass die Lektüre von Texten, die so stark Verzweiflung auch ausstellen und sich gegen Trost als eben sozusagen schnelle Beruhigung über Zustände, über die man sich eigentlich überhaupt nicht genug aufregen kann, anbieten, dass das eben auch eine bestimmte Art von Trost ist, nämlich darüber, dass jemand anderes das so sieht wie man selbst und eben auf eine Weise formuliert, in der man sich wiederfinden kann. Ja, und dieses quasi identifikatorische Lesen von eben dieser Art von Theorie ist meiner Interpretation nach durchaus auch Trost. Und Ja, und das wollte ich eben vermittelt auch über diese Geschichte der Eiscreme analysieren oder darstellen, vielleicht eher, ja, auf vielen Szenen.
Sagen Sie uns zum Schluss noch, welchen Text haben Sie aus Trostgründen zuletzt konsultiert?
Weiß nicht, ich musste zuletzt irgendwie so viel beruflich lesen, hatte ich überhaupt keine, weder Zeit für Trostlektüren noch für Trostbedürftigkeit. Aber ich würde sagen, dass das Gedicht Eingang von Brentano, um das es im dritten Kapitel geht, dass das einer der Texte ist, die mich mit am meisten begleiten, weil das eben etwas ist, was man sich tatsächlich eben auch vor- und aufsagen kann. Und das merke ich, dass ich das immer noch und immer wieder mal ganz gerne tue. Ja.
Trost, vier Übungen ist bei Matthes und Seitz erschienen und kostet 20 €. Herzlichen Dank, Hanna Engelmeier.
Vielen Dank.
Wie auch schon in den letzten Ausgaben über Sachbücher, beschließen wir die Folge mit drei Buchempfehlungen von Kollegen aus der Zeitung. Diesmal geht es um Roger Federer, künstliche Intelligenz und seltsame Orte.
Mein Name ist Matthias Alexander und ich bin Redakteur im Feuilleton der FAZ. Ich möchte Ihnen heute das Buch Der Maestro Roger Federer von Christopher Clary empfehlen. Es ist bei Edel Sports erschienen und kostet 24,95 €. Diese Biografie des Schweizer Tennisstars erscheint zu einem interessanten Zeitpunkt. Der 40-Jährige ist derzeit verletzt. Ein großes Comeback wird es, anders als von ihm selbst erhofft, nicht mehr geben. Zeit für einen Rückblick auf diese grandiose Karriere. Manche sagen ja sogar, dass Federer der beste Tennisspieler aller Zeiten war, was ich für eine müßige Debatte halte. Clary schafft es in seinem flüssig geschriebenen Buch, nicht nur zu erklären, was den Tennisspieler Federer so besonders macht, er berichtet auch vom Geschäftsmann, vom Gründer einer Stiftung und vom Familienvater. Er hat als New York Times Sportkorrespondent einen privilegierten Zugang zu Federer, weshalb er manchmal vielleicht eine Spur zu freundlich schreibt. Die vielen Einblicke in die Hintergründe dieser Laufbahn machen das aber wett. Und zwischen den Zeilen ist der eine oder andere kritische Hinweis versteckt.
Alexander Armbruster ist mein Name. Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und empfehle gerne ein Buch über künstliche Intelligenz. Geschrieben hat es Gaspard König, ein französischer Philosoph, unter dem Titel Das Ende des Individuums. Es ist erschienen im Galliani Berlin Verlag. Das Buch ist eine Mahnung, aber eine fröhlich muntere, und es ist im großen Format eine Reportage. König hat sich als Außenstehender des Faches auf den Weg gemacht, rund um die Welt, durch verschiedene Länder und Kontinente, um zu ergründen, was künstliche Intelligenz heute ist und was Leute, die sich damit befassen, glauben, was künstliche Intelligenz in 10, 20, 50 Jahren sein wird. Darunter sind Philosophen, KI-Forscher wie der Turing Award-Gewinner Jan Le Cun, Professoren am MIT, Materialwissenschaftler, Politiker, Lobbyisten und sie alle mit ihren Vorstellungen und mit ihren Ideen. Das Buch ist keine systematische Einführung in die KI, aber es ist eine gelungene Lektüre für all diejenigen, die sich genau wie König interessieren, was das eigentlich ist und macht.
Mein Name ist Julia Bär. Ich bin Koordinatorin für F+-Inhalte bei FAZNET und ich empfehle Deutschlands schrägste Orte, ein Fremdenführer für Einheimische von Pia Volk. Erschienen bei CH Beck. Dieses Buch stellt 53 Ziele in Deutschland vor, die man besuchen kann, wenn man mal nicht ganz so weit reisen möchte. Also zum Beispiel, wenn eine Pandemie ausgebrochen ist, die Auslandsreisen erschwert. Pia Volk hat eine Art Stonehenge auf einem Truppenübungsplatz besucht. Sie war im übelriechendsten Konzertsaal Deutschlands und in den Katakomben unter Oppenheim. Die Bandbreite der Orte, die sie für dieses Buch ausfindig gemacht hat, ist wirklich enorm. Auch wenn viele Menschen nach dem Pandemiewinter einfach nur noch weit weg wollen, ein paar Wochenendausflüge innerhalb Deutschlands dürften nach der Lektüre die meisten auf dem Zettel haben.
In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net/ Bücher-Podcast, Bücher mit UE, finden Sie Hinweise und Kritiken zu den Titeln, die in dieser Folge besprochen wurden. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast@faz.de, Bücher mit UE. Natürlich können Sie unseren Podcast auch abonnieren, liken und ihn dort, wo das möglich ist, mit Sternchen versehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.